Das Problem unserer Tage. Naja, genau genommen sind es ja zwei Probleme, aber eigentlich sind diese Probleme doch identisch. Unsere Probleme sind erstens Juden und zweitens Kryptojuden. Bei beiden haben wir das Problem, dass es von beiden weit mehr gibt, als man sich es vorstellen kann. Nehmen wir mal ruhig einmal einen Faktor 50 gegenüber unserer Normalvorstellung an.
Diese Spezies hat nicht nur im Bundestag das Sagen, sondern auch in der NPD. Eigentlich ist alles völlig unterwandert. Auch der Revisionismus und gerade der. Die Juden haben mit Sicherheit sehr früh erkannt, dass ihnen von dieser Seite eine sehr große Gefahr droht. Sie wissen weshalb. Daher mussten sie versuchen, auch den Revisionismus voll unter ihre Kontrolle zu bringen. Alle neumodischen Revisionisten ab ca. 1990 sind Scheinrevisionisten und uns wird von dieser Seite nur ein Theater vorgespielt. Die Taktik ist dabei sehr gut. Man bringt wahrheitsgemäßes Material, was mit der Gegenseite identisch ist. Nur die Bewertung dieses Materials fällt dann eben revisionistisch oder eben scheinrevisionistisch aus. Das bedeutet, in die Bewertung lässt man Fehler einfließen, sodass die Glaubwürdigkeit leidet und der Propagandist daher immer angreifbar bleibt. Und zum anderen beweist man nichts, sondern präsentiert nur bessere Ergebnisse. Es wird also sehr viel mit Psychologie gearbeitet, so wie es die Juden eben auch tun. Rudolf und auch Leuchters Arbeiten bezüglich der Spurenlage sind übrigens vollkommen wertlos. Sie haben im Prinzip nur die Farbe des Mondes geworben. Sie sind deshalb vollkommen wertlos, weil sie die vom Juden behaupteten Betriebsbedingungen, zum Beispiel kurze Tötungszeiten, nicht berücksichtigt haben und ihre Ergebnisse mit unvergleichbaren Verhältnissen, zum Beispiel Entlausungskammern, verglichen. Deshalb das Prädikat wertlos. Der Grund für dieses harte Urteil ist der, dass es eben einen Unterschied macht, ob ein Raum praktisch 24 Stunden unter hoher HCN-Konzentration steht oder nur für wenige Minuten und dazu noch bei niedriger Konzentration. Allein aus diesem Zeitvergleich könnten die Ergebnisse erklärt werden und deshalb sind die revisionistischen Untersuchungen vollkommen aussagelos. Farbenwiegerei. Die Gegenseite spielt dabei natürlich mit und deshalb hebt sich dieses Argument wohl bis zum Schluss auf. Schließlich muss auch ein Herr Graf beschäftigt werden und auf ein 500-Seiten-Buch der Externisten gleich mit einem 1500-Seiten-Buch dagegenhalten. Auf diese Weise hält man die Sache in der Schwebe. Wer bin ich überhaupt und warum weiß ich das? Ich bin Ingenieur und kenne mich da in manchen Dingen gut aus und kam eigentlich nur zufällig zum Holocaust. Und dann wollte ich es einfach wissen. Weil ich den Revisionisten nicht vertrauen konnte, wegen der für mich sofort erkennbaren Fehler und der jüdischen psychologischen Argumentation, welche nur auf Wahrscheinlichkeiten aufgebaut war. Das waren für mich keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Ich ging also mit dem Taschenrechner in die Gaskammer und guckte, was unter den behaupteten Bedingungen im allergünstigsten Fall für uns Deutsche hätte passieren können. Dazu nahm ich den allerheißesten Sommertag einer langen Hitzeperiode und schickte die Juden in die Gaskammer und beobachtete, was zum maximal behaupteten Tötungszeitpunkt, also 20 Minuten, passiert war. Ergebnis: keine Toten. Die dann einsetzende starke Lüftung, von den Exterminierten behauptet, von den Revisionisten bestritten, rettete den Juden das Leben. Diese Arbeit machte ich unter allen Revisionisten bekannt. Kein einziger hat darauf reagiert. Und auch kein einziger Jude hat darauf reagiert. Auch Sylvia Stolz nicht, welche damals als Rechtsanwältin im Zündelprozess stand und der ich eigentlich eine Unterstützung geben wollte. Eine Unterstützung, mit der sie keine Beweisanträge benötigt hätte. Weil mein Vorgehen immer so ist, die Behauptung des Gegners nicht zu bestreiten, sondern mit ihnen zu arbeiten, um so die Konsequenzen dieser Behauptung aufzuzeigen. In der Regel zeigt sich da immer ein großer Widerspruch mit der Realität. Und damit ist die Sache naturwissenschaftlich widerlegt. Meine Arbeit hatte ich auch mit adäquaten Experimenten abgesichert. Alles hatte nur mit Thermodynamik, Energie und Wärmeleistung zu tun. Und die Experimente waren daher einfach. Der Haken daran war nur, dass a. die Situation noch von sehr vielen Parametern beeinflusst wurde und daher nicht direkt hausfrauentauglich war. Und b. da man dies auch als Unglauben hätte auffassen können und daher die Verbreitung wahrscheinlich strafbewehrt gewesen wäre. Ich musste das Ganze also noch einmal überarbeiten. Die zweite Arbeit befasste sich mit derselben Thematik, aber jetzt hatte ich die Strategie gewechselt und das System sehr stark vereinfacht und ich konnte alles auf einen einzigen Parameter reduzieren, die Gaskammertemperatur. Die Strategie war nun nicht mehr die Bestreitung, sondern der Beweis des Holocaust. Ich arbeitete nun bewusst mit den ansonsten heftig bekämpften Offenkundigkeiten und das Ergebnis ist in allen Dimensionen das Bestdenkbare für das deutsche Volk und alle Nichtjuden. Und dies, obwohl keinerlei Opferzahlen bestritten werden mussten. Ganz im Gegenteil, je mehr Opfer, desto besser für uns Deutsche, weil ich dank der Offenkundigkeit die Täterschaft der Juden am Holocaust beweisen kann und unsere Täterschaften mit allerhöchster Sicherheit ausschließen kann. Auch unsere Strategie kennen die Revisionisten und schweigen gemeinschaftlich mit den Juden. Nur ein paar sich national gebende Kryptojuden wagen sich aus ihren Löchern heraus und versuchen mich, nicht die Arbeit, anzugreifen. Dies ist natürlich nicht mehr möglich und sinnlos, weil die Arbeit auf Offenkundigkeiten aufgebaut ist und der Überbringer der Nachricht daher vollkommen uninteressant ist. Der Charakter des Überbringers ändert nichts am Inhalt der auf Offenkundigkeit und Wissenschaft aufgebauten Nachricht, die damit unangreifbar ist. Ich wurde also ausschließlich von angeblichen Nationalsozialisten angegriffen. Als ich den Herrn Schaub einen ähnlichen Vortrag wie diesen hier in Form eines Briefes zukommen ließ und er diesen an den Scheinrevisionisten Jürgen Graf zur Begutachtung weiterleitete, kam eine kurz vernichtende Antwort von diesem zurück. Ich hatte ungefähr ein halbes Jahr vorher Jürgen Graf angeschrieben und um seine Stellungnahme gebeten. Er verweigerte eine Antwort, ebenso wie auch Silvia Stolz. Silvia Stolz hat sogar vor anderen die Antwort in Sachen Gaskammertemperatur bei einem Sechs-Augen-Gespräch ohne Begründung verweigert. Von Bernhard Schaub, den ich auch nach Grafs Antwort anschrieb, glaubend, dass irgendetwas schiefgelaufen sein muss, hörte ich überhaupt nichts mehr. Ich hatte nur mit einer Nelly Hogan Kontakt, welche aber auch eine Antwort verweigerte.
Welchen praktischen Wert hat die Gaskammertemperatur? Die Gaskammertemperatur hat vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Einerseits dient sie der unstörbaren Volksaufklärung, da man selbst gar nichts sagen muss. Man gibt nur eine Anleitung heraus, wie der Aufzuklärende selbst die Gaskammertemperatur ermitteln kann. Die Schlussfolgerung aus dem selbst ermittelten Ergebnis überlässt man den Aufzuklärenden. Des Weiteren lassen sich politische Forderungen vielfältigster Art aus der Höhe der ermittelten Gaskammertemperatur schon bei ihrem Minimum von 1000 Grad Celsius ableiten. Des Weiteren geht daraus hervor, dass in den Gaskammern keine Menschen vergast worden sein können. Nur Teufel sind so hitzebeständig. Außerdem kann man klar jeden Agenten identifizieren. Ein Agent zeichnet sich dadurch aus, dass er selbst nach intensiver Aufklärung die Sache für nicht gut hält und dies nicht begründen kann. Oder eben dadurch, dass er dies als Scherz, Ironie oder Blödsinn versucht abzuwerten oder gar wie Jürgen Graf oder Gerhard Ittner bösartig angreift. Der Holocaust ist offensichtlich nach Agentenlogik so real wahr, dass er unbedingt mit der Realität übereinstimmen muss. Solche Agenten versuchen nur die Opferzahlen zu minimieren oder den Holocaust zu relativieren. Dem Feind ist aber egal, ob es 6 Opfer sind, 6 Millionen oder 60 Millionen Opfer. Die Hauptsache ist für den Feind auch nur, dass die Deutschen am Holocaust schuldig bleiben. Bei 6 Opfern kostet ein Opfer eben 6 Billionen und bei 6 Millionen Opfern nur 6 Millionen. Und ja, es ist noch ein so großer Forschungsbedarf an dem Märchen notwendig. Nur kurz zur Technik. Ich habe die Sache von allen Seiten und unter allen denkbaren Ausweichmöglichkeiten überprüft. Sie ist absolut wasserdicht. Ansonsten ist es nicht unser Gegner, den wir zu überzeugen haben, sondern der Deutsche und der Nichtjude. Der Gegner schweigt nämlich wohlwissend, dass er erledigt ist und will keinen Staub aufwirbeln. Die Aufklärungszeit ist bei der Gaskammertemperatur vom Zeitaufwand her sehr kurz und jeder, wer sich schon mal einen Kaffee gekocht hat, der hat dafür das nötige Basiswissen. Und außerdem können alle Aussagen mit einem sehr einfachen Experiment von jedermann mit Küchenmitteln überprüft werden. Wir können also beweisen und müssen uns nicht von den Exterministen etwas beweisen lassen und ewig auf deren Beweise warten. Und wie ich bereits erwähnt habe, können wir auf die Revisionisten nicht zählen. Ich habe bestimmt ein Dutzend namhafter Revisionisten angeschrieben. Null Reaktion. Nein, diese Pseudo-Revisionisten haben sich selbst als Verräter durch ihr Schweigen entlarvt. Es liegt also an uns. Wir müssen aktiv werden. Wir greifen also an, im Wissen, dass wir unsere Behauptung beweisen können. Denn niemand kann sie widerlegen und niemand darf sie widerlegen, weil er sich sonst des Holocaust-Leugnens schuldig macht. Und wenn er ihn nicht leugnet, stehen die Juden als Täter und Teufel fest. Aus der Offenkundigkeitsfalle kommen die Juden nicht mehr heraus. Deutscher, wenn du dich in Aufklärungskampf um Deutschlands Freiheit anschließen willst, dann komm zu uns auf deutscherfreiheitskampf.com.